Übersinnliche Erfahrung. Ein jeder Mensch kann zu gelegener Zeit, wenn gewisse übersinnliche Voraussetzungen gegeben sind und keine zu starken Widerstände in der physischen Welt bestehen, übersinnliche Erfahrungen machen. Am besten dazu veranlagt sind die allereinfachsten Naturen und die Künstler, sofern es sich bei diesen um ursprüngliche Begabungen, echte schöpferische, wirklich Begabte des Herzens handelt. Das innere Empfangen einer schöpferischen Idee, einer echt künstlerischen Vorstellung, ist an sich schon eine Art übersinnlicher Erfahrung. Dennoch aber besteht ein himmelweiter Unterschied zwischen jeder Art künstlerischer Inspiration oder gelegentlicher höherer übersinnlicher Erfahrung, wie sie jeder Mensch erleben und wie sie eine besonders geeignete Natur in stärkster Erlebensmöglichkeit kennen kann, und der Art des übersinnlichen Erfahrens, die von den wenigen geübt wird, denen das Erbgut des Geistesmenschen wahrlich mehr ist als ein Gegenstand der Befriedigung des Wissenstriebes, die es sich vielmehr nur darum anvertraut wissen, damit sie ihren jüngeren Brüdern von hohen Bergen her die Wegsignale geben können. Ich rede hier nicht etwa von dem, was die Welt unter Mystikern versteht. Mystik und die königliche Kunst der wahren, im Reiche wesenhaften Geistes allein als solche gewürdigten Eingeweihten sind sehr verschiedene Dinge. Dem Mystiker ergeht es ähnlich wie dem Künstler. Ihm wie jenem wird Inspiration aus einer ihm unbekannten Sphäre, in die er niemals selbstbewusst und mit wachen Sinnen einzutreten vermag. Es packt ihn, überwältigt ihn, und er wird Sprecher dieser unbekannten Kraft, oder er erlebt nur ihre Einwirkung im wortelosen Schauen. Dem im Reiche substanziellen Geistes Geweihten, dem wahren Eingeweihten der königlichen Kunst, dem Sohne und Bruder, der Leuchtenden des Urlichts, ergeht es sehr wesentlich anders. Er lebt bewusst seiner selbst, stets und ständig in den drei Welten, die sich in der Welt der Wirklichkeit vereinigt finden, als Welt der physischen Materie, Welt der übermateriellen, aber substanziellen Seelenkräfte und Welt des substanziellen, reinen Geistes. Er ist nie und nimmer in Ekstase, noch in irgendwelchen Zuständen der sogenannten Trance, und er ist ferne allen mysteriösen Praktiken, denn niemals könnte er sonst dem Kreise seiner geistigen Brüder und hohen Väter zugehören. Während er seine Erfahrungen in übersinnlichen Regionen sammelt, bleibt er in allen drei Welten seines Seins bewusst. Und so ist denn auch sein Bewusstsein in dieser allen Menschen im klaren Wachen gegenwärtigen äußeren Sinnenwelt keinen Augenblick dabei, auch nur im Mindesten verdunkelt. Sein Erkennen äußerer Dinge ist, im Gegenteil, erweitert und zu jener Klarheit erhoben, die seinen Blick ins Übersinnliche erfüllt. Während er auf übersinnlichem Plane mit seinen geistigen Brüdern spricht und sie mit ihm Besprechung pflegen, ist er imstande, den geringsten Vorgang in der ihn umgebenden materiellen Welt zugleich nicht minder klar zu sehen und zu empfinden, wie das, was allein mit Geistessinnen wahrgenommen werden kann. Es tritt keine Verengung, sondern vielmehr eine fast unendliche Erweiterung des Bewusstseins ein. Vieles von dem, was in der Welt des wesenhaften Geistes die wieder unzählbare Welten in sich umschließt, gesprochen wird, kann niemals mit Worten einer menschlichen Sprache bezeichnet werden, aber dennoch ist es klare Sprache, in Rhythmus und Form voll Sinn und Wahrheit, so dass es wohl möglich wäre, geeignete Worte menschlicher Sprachen dafür zu finden, nicht aber zugleich mit diesen Worten die geistige Einsicht zu vermitteln, die alles im substanziellen Geiste sogleich von allen Seiten her erkennen lässt. Das, was demnach in Worte einer menschlichen Sprache übersetzt werden darf, ist bestimmt durch die individuelle Sonderart des wirkenden Bruders sowie durch die Zeit, in der er wirkt, den Kulturkreis, der ihn auf Erden umgibt. Alles aber, was er mitteilen wird, entspricht unter allen Umständen stets der lautersten Wahrheit, ist ungetrübte Eröffnung absoluter Wirklichkeit, wie sie allen Eingeweihten der königlichen Kunst jederzeit gegenwärtig vor Augen steht, befreit von allen den unzähligen Täuschungsmöglichkeiten und Fehlerquellen des Forschens in der physisch-materiellen Welt. Für Spekulationen und philosophische Spitzfindigkeiten des menschlichen, erdgebundenen Denkens ist in den Welten der substanziellen Welt des Geistes kein Platz. Es wird ja nicht, wie im verstandesbedingten irdischen Erkennensversuch eine Wahrheit aus der anderen erschlossen. Alle Wahrheiten stehen im Reiche substanziellen reinen Geistes als Wirklichkeiten vor dem Schauenden. Scheinbare Widersprüche, wie sie die Unfähigkeit zur Nachprüfung so beflissen in den Bekundungen der wahren Eingeweihten aller Zeiten stets zu finden suchte, erklären sich schon allein durch die Art der übersinnlichen Anschauungsweise, die da alle Dinge stets von allen Seiten zugleich erkennen lässt, wobei der Verkündende jedoch bald die eine, bald die andere Seite allein zeigen muß, will er seinen nicht auf gleiche Weise schauenden Mitmenschen einigermaßen verstehbar werden. Handelt es sich doch nur zu oft um Dinge, bei denen jeder Vergleich auf beiden Seiten hinkt, da nichts Irdisches die Ähnlichkeitsentsprechung mit dem darzustellenden substanziell Geistigen aufweist. Die lokale Färbung der Redeweise, in der ein Bruder der Leuchtenden des Urlichts seine Bekundungen gibt, ist dagegen stets von seinem persönlichen Ermessen abhängig, wird durch Pietät gegenüber seinen früheren Lehrern, durch eigene Neigung oder durch Gründe der formalen Gestaltung bestimmt. Wenn auch das Herz Asiens noch heute, wie vor Jahrtausenden, die irdische Stätte des Tempels substanzieller Geisteskräfte in sich birgt, so ist es doch keinem der Brüder, die diesen geistigen Mittelpunkt auf unserem Planeten als ihre wahre irdische Heimat betrachten, etwa geboten, sich in seiner Verkündigung der religiösen und philosophischen Begriffe des Orients zu bedienen. Benutzt ein Glied dieses Kreises aber als Mensch des Abendlandes dennoch die Redeweise der Völker des Sonnenaufgangs, so geschieht das aus freier Wahl, aus Vorliebe für die Poesie des Orients, aus Liebe zu gewissen Redebildern, die Geistiges besser vermitteln als abendländischer Sprachgebrauch, und schließlich auch um unvergessbaren Erleben sein originales Kolorit zu belassen. Auch der höchst entfaltete der wirkenden Brüder ist ein Mensch und seines Menschentums von Herzen froh, nicht etwa frei von menschlicher Neigung, kein dem Irdischen abgestorbener Asket, auch wenn so manche Fanatiker der Verneinung alles Erdenhaften dies keineswegs verstehen können, da sie des Bannes nicht mehr ledig werden, der sie an ihre aus der Unterwelt erhaltenen Glaubenslehren bindet. Welcher liebend fühlende Mensch aber würde nicht Neigung zeigen, von den Dingen seiner Liebe in jenen Formen gerne zu reden, in denen ihm vor Zeiten gütige Lehrer einst zum ersten Male davon sprachen. Leicht könnten jedoch die gleichen Dinge auch in völlig anderer, lokaler Redeweise vorgebracht werden, ohne irgendwie an Wahrheit zu verlieren. Gefährlich ist nur Übersetzung durch Unberufene. Es ist viel schwerer, als sich mancher träumen lassen mag, etwa einen in christlicher Gewandung einherschreitenden Satz eines wirklichen Eingeweihten unter einen indischen Turban zu bringen, oder in der Weise Chinas Gedachtes in europäische Denkform umzugießen. Vielfach aber müssen Begriffe aus den Anschauungswelten der verschiedensten Völker sich vereinen. Soll eine geistige Wahrheit, die abendländischem Denken ferne liegt, dennoch dem Abendländer erfassbar werden. Möge sich kein Suchender je durch solche freie Verwendung der Darstellungsmittel etwa verleiten lassen zu glauben, es sei der Verkündung Absicht, jene religiösen oder philosophischen Lehren zu propagieren, aus deren Begriffsschatz aufgenommen wurde, was sich brauchbar zeigte, zur Förderung der Erkenntnis urewiger Wirklichkeit. Es ist bekannt, dass menschliche Gemeinschaften, die ihren Mitgliedern alltagsferne Ziele zeigen, den Gebrauch haben, innerhalb ihres Kreises den Alltagsnamen der Zugehörigen aufzugeben und ihnen neue, andere Namen zu verleihen. Woher dieser Gebrauch ursprünglich stammt und dass er hinaufreicht bis in Urzeittage, dürfte aus dem Nachfolgenden deutlich werden. Auch sei hier nicht ohne Grund erinnert an jene Worte der Genesis. Und es soll dein Name nicht fürder mehr Abram sein, sondern Abraham sollst du heißen. Desgleichen: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Jisrael soll dein Name sein. Der Name eines individuellen geistigen Wesens ist etwas durchaus anderes als die von äußeren Umständen abgeleitete Bezeichnung, die Volksgebrauch und Landessprache dem Erdenmenschen zuteilt. Auch der Erdenmensch ist eine geistige Individualität, aber er kennt, mit sehr wenigen Ausnahmen, die zu jeder Zeit anzutreffen waren, seinen Namen noch nicht. Erst wenn er seiner substanziellen Geistigkeit bewusst geworden ist, weiß er auch seinen Namen. So ist der Name eines wirklichen, im Geiste Eingeweihten, der früher oft sehr geheim gehalten wurde, da man fürchtete, ihn zu entweihen, wenn er in aller Munde käme. Denn auch wahrlich keine willkürliche Benennung, wie der bürgerliche, sogenannte Name, der einem Wohnsitz der Ahnen, einem Beruf oder einer Eigenschaft ferner Vorfahren und zuletzt noch der Willkür der Eltern seine Formung verdankt. Er wird dem aufgenommenen Sohne und Bruder zuteil durch die Ältesten der Brüder und bezeichnet in der von den Brüdern auf Erden gebrauchten Buchstabensprache jene Kräfte, die im geistigen Sein des Bruders zur Auswirkung kommen. Seine tragende Kraft aber ruht in gewissen Buchstaben, so dass sich der Wirkende auch mit anderen Worten nennen könnte, sobald nur diese Buchstaben, die seine kosmische Zahl, seinen urgeistig ewig vorhandenen, substanziell geistigen Namen bilden, darin enthalten wären. Es ist also immer noch eine, wenn auch an sich schon geheiligte Hülle um den Namen der ewigen Geistgeltung gebreitet, den keiner aussprechen kann, auch wenn er die tragenden Buchstaben kennt, außer dem einen, der selber dieser Name ist. In seinem Namen ist der Bruder ein Wort im Urwort, als des Urwortes Selbstaussprache in einer individuellen, ihrer selbstbewussten, substanziellen, geistigen Form. Von wissenschaftlichen Forschungsmethoden, um Geistiges zu erforschen, weiß man in der Vereinung der Brüder auf Erden begreiflicherweise so wenig wie bei ihren geistigen Vätern, die nie aus dem Urlicht gefallen sind. Die Weisheit des wirklichen Geistgeweihten besteht nicht in einer Ansammlung und steten Vermehrung dessen, was er auf irdische Verstandesweise weiß, sondern im Besitz gewisser heiliger Kräfte, durch die er das Wissensobjekt jederzeit in Wirklichkeit an sich erkennen kann. Sein Ansammlungswissen, in weltlicher Weise gewonnen, ist durchaus unwesentlich für ihn und nur in den seltensten Fällen mit geistiger Weisheit vereinbar. Je mehr er dergleichen besaß, desto schwerer wurde ihm voreinst, als er noch Schüler war, das Überwinden der kausalen Schwierigkeiten, das jeder berechtigten Einweihung vorangehen muß. Man darf nicht nach Gründen fragen, wenn man diese Schulung bestehen will, die dem Berechtigten zuletzt die Pforte öffnet, die keine irdische Gelehrsamkeit ihm jemals öffnen könnte. Der wirkliche Eingeweihte verkündet auch niemals ein Wissens- oder Glaubenssystem. Ihm liegt die Wirklichkeit der Dinge in der geistigen Welt ausgebreitet vor Augen, und lehrend redet er stets nur von dieser Wirklichkeit, die kein System des Denkens oder Glaubens je in sich einschließen könnte. Solche Systeme sind, soweit sie auf Dinge des geistigen Reiches übergreifen, immer nur sekundäre Gebilde anderer Gehirne, die sich der Bekundungen eines in Anschauung und durch Selbstverwandlung Wissenden bemächtigt haben. Angebliche Erforscher höherer Welten, die mit wissenschaftlicher Aufmachung ihrer Forschungsergebnisse prunken, darf man beileibe nicht etwa als geistig Eingeweihte werten. Alle derartigen Forscher im Okkulten sind nichts anderes als betrogene Sklaven ihrer eigenen plastischen Phantasie, einer äußerst verhängnisvollen und gefährlichen Kraft im Menschen, die, wenn sie zur Tätigkeit gewaltsam angeregt wird, ihr armes Opfer alles gestaltet sehen lässt, was es ihr selbst vorher in Gedanken, Wünschen und Befürchtungen, oft unbewusst, als Modell vorhielt. Auf diese Art sind alle die monströsen Wanderungen auf höheren Ebenen und Darstellungen höherer Welten entstanden, die so manchem Geistesforscher und Geheimlehrer unter seinen Anhängern den Ruf eines geheimnisvollen Sehers verschafft haben, wobei noch im Einzelnen zu untersuchen ist, was als bewusste Zutat und Ergänzung sich herausstellt und meistens gar leicht erkennen lässt. Da diese Gebilde der plastischen Fantasie durch seelische Ansteckung leicht übertragbar sind, so glauben die Anhänger und Schüler solcher Propheten und Sektengründer, sie hätten sich geistig selbst von der Wahrheit der Offenbarungen ihres großen Lehrers überzeugt, sobald es ihn in der mysteriösen Geheimschulung gelang, seine eigenen Schöpfungen ins Bewusstsein der Schüler zu übertragen, nicht viel anders als wie jeder geschickte Hypnotiseur sein Experimentierobjekt alles sehen und erleben lassen kann, was etwa erwünscht erscheint. Eine spätere Rettung solcher Getäuschten ist nahezu unmöglich. Unzählige sind auf diese Weise zu gutgläubigen Selbstbetrügern, unzählige zu hoffnungslos Betrogenen geworden. wenn ich von allen diesen Dingen hier, wo von den Möglichkeiten übersinnlicher Erfahrung die Rede ist, klar und deutlich spreche, so geschieht es deshalb, um jedem ehrlich Suchenden die Kriterien zu sicherem Urteil zu bieten. Ich rede von Dingen, die keines Schleiers bedürfen, und muß zugleich reden von solchen Dingen, die entschleiert werden müssen, im Interesse der die Wahrheit als Wirklichkeit suchenden Seelen. Mögen meine Worte nicht vergeblich gesprochen sein. Möge man doch begreifen lernen, dass niemals einer der Menschen, die vollbewusst im substanziellen, reinen Geiste leben, die Weisheit des Lichtes, die er seinen Mitmenschen darstellt, durch wissenschaftliche Begründungsversuche entweihen kann. Was der im Geiste Eingeweihte lehrt, ist zur Prüfung durch Tat und Hingebung bestimmt. Was er als Botschaft seinen jüngeren Brüdern, den Seelen der mit und nach ihm auf Erden lebenden Generationen, mögen es Männer oder Frauen sein, zu geben hat, soll nicht gedanklich zerspalten, sondern seelisch nacherlebt werden, damit die zahllosen Suchenden ihren Weg zum Geiste finden, ihren Weg zur Wirklichkeit.